wir das Neue Testament so durchlesen, stoßen wir auf einige sehr beliebte Vornamen. Wir lesen da von Petrus, wir sagen dann Peter, oder wir lesen vom Johannes, manche sagen dann Hans, oder wir lesen vom Andreas, wir lesen vom Simon. Heute soll es um einen Vornamen gehen, der scheinbar nicht so beliebt ist. Lazarus. Also ich kenne niemanden, der mit Vornamen Lazarus heißt. Lazarus ist lateinisch. Auf Griechisch würde es heißen Lazarus. Im Alten Testament war dieser Name sehr beliebt. Schauen wir mal kurz, was die Bedeutung dieses Namens ist. Eleazar im Alten Testament. Das kommt sehr häufig vor. Gott hat geholfen. Also, wir haben ja momentan viele Hochzeiten, vielleicht kommen auch mal Kinder. Und wenn dann Eltern sich so quälen mit der Frage, falls es ein Bub ist, wie soll ich ihn nennen? Lazarus wäre dann ein heißer Tipp. Oder vielleicht doch Eleazar. Heute soll es also um diesen Lazarus gehen. Nicht um den armen Lazarus von dem Gleichnis mit dem reichen, unbarmherzigen Mann, sondern um den Lazarus, der zwei Schwestern hatte und in Bethanien wohnte. Diese drei Geschwister, ich habe da viele Fragen. Waren sie alt? Vielleicht verwitwet? Waren sie jung? Scheinbar unverheiratet? Aber diese drei Geschwister haben miteinander gewohnt. In Bethanien, das ist ein Dorf so ganz in der Nähe von Jerusalem. Knapp 3 Kilometer entfernt. Also kann man zu Fuß durchaus gehen. Sie lebten dort und sie waren Anhänger Jesu. Wie wir sehen auch, mit einem tiefen Glauben. Das gab es ja damals. Es gab Anhänger, die mit Jesus mitgegangen sind, vor allem die 12. Und dann gab es auch Anhänger, die aus verschiedenen Gründen, vielleicht beruflich oder familiär, an ihrem Wohnort geblieben sind. Ortsfeste Anhänger oder ortsfeste Jünger, könnte man sagen. So wie eben auch diese drei. Sie haben eine große Bedeutung gehabt. Es heißt auch, Jesus hat sie lieb gehabt. Da war sowas wie eine freundschaftliche Beziehung da. Und Lazarus, von ihm hören wir eben, er ist auferweckt worden, nachdem er schon 4 Tage tot war. Und dann im nächsten Kapitel vom Johannesevangelium werden wir dann lesen von der Maria von Bethanien, von seiner Schwester, die es war, die Jesus die Füße gesalbt hat. Diese Geschichte, die dann oft so am Beginn der Passionsgeschichte steht. Also doch auch ein sehr bedeutendes Ereignis. Das war die Maria von Bethanien, also nicht die Maria Magdalena, das ist ein Irrtum, der da manchmal aufgebracht wird. Also, 3 Geschwister, die wichtig waren im Leben Jesu. Wir lesen dann, also Moni hat es ja schon vorgelesen, aus Johannes Kapitel 11, wir lesen dann, es wurde jemand krank, mit Namen Lazarus. Anscheinend war es eine sehr dramatische Krankheit, wo man schon ahnte, das kann schlimm ausgehen. Es heißt dann, dass die beiden Schwestern eine Nachricht an Jesus geschickt haben. Herr, der, den du lieb hast, ist krank. Ich finde das ein wunderbares Gebet, auch für uns. Wenn du mitfühlst mit einem Menschen, der Probleme hat, vielleicht krank ist, du brauchst nicht Gott erst bewegen und so quasi das Mitleid Gottes erregen, schau doch, wie arm der ist, schau doch, wie schlecht es ihm geht. Gott fühlt mit. Du kannst voll Zuversicht so reden wie die beiden Schwestern. Herr, der, den du lieb hast, der ist krank. So kannst du diesen Menschen Gott vorbringen. Was tut Jesus? Er bleibt, wo er ist. Und den Jüngern war das recht. Die hatten sowieso Sicherheitsbedenken. Sie haben ja erlebt, dass im Bereich von Jerusalem Jesus gefährdet war. Also jetzt wieder dorthin, das kann gefährlich ausgehen. Also lieber ein bisschen fernbleiben von dort, lieber ein bisschen versteckt bleiben. Also, Jesus bleibt 2 Tage, aber er hat seine Jünger informiert. Das Erste, was er ihnen sagt darüber ist, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern für die Herrlichkeit Gottes, damit der Sohn Gottes durch sie verherrlicht werde. Anscheinend war eben die Nachricht auch so, dass man denken konnte, das kann schlimm ausgehen. Daher eben die Aussage von Jesus, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern für die Herrlichkeit Gottes. Herrlichkeit Gottes, dieser Begriff kommt da in diesem Kapitel dann noch ein paar Mal vor. Wenn ich auf diesen Begriff stoße, dann hatte ich oft die Frage, was bedeutet das eigentlich? Herrlichkeit Gottes, was soll man darunter vorstellen? Bedeutet das, Gott sitzt da in einem pompösen Tempel mit einer strahlenden Krone? Ist das dann die Herrlichkeit Gottes? Aber wenn wir so die Zusammenhänge anschauen, merken wir, es geht um was anderes. Herrlichkeit Gottes, das bedeutet, Gott selber sehen wir ja nicht. Sonst könnte da stehen, ja, Sie haben Gott gesehen. Nein, Gott haben Sie nicht gesehen. Sie haben nur die Herrlichkeit Gottes gesehen. Herrlichkeit Gottes, das bedeutet, etwas vom Herrsein Gottes sehen, Gott begegnen, etwas merken von, hier hat Gott eingegriffen. Ich sehe Gott nicht, ich sehe auch vielleicht das Wunder nicht. Oft ist das Wunder ein Rückschluss. Ich habe mitbekommen, was war vorher, was ist nachher, und ich schließe daraus, da muss was geschehen sein. Das finden wir bereits, also wenn wir so mit dem Johannesevangelium anfangen, ziemlich am Anfang, beim ersten Zeichen, das Jesus getan hat, in Kana, Hochzeit von Kana. Dort lesen wir dann am Ende Folgendes: Jesus offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Jesus offenbarte seine Herrlichkeit. Was ist da geschehen? Hochzeit war nicht so wie heute, ein paar Stunden, dann ist es vorbei, sondern das geht so über Tage hinweg. Und da wird gegessen und getrunken. Und getrunken wird natürlich Wein. Und der Wein ist ausgegangen. Wie peinlich für die Gastgeber. Also das hat man nicht groß publik gemacht, gibt keinen Wein mehr, das ist eine Blamage, sondern so eher im vertrauten Kreis Maria, die Mutter Jesu, die war in Verbindung mit dem Hochzeitspaar, die hat das dann mitbekommen, hat das Jesus mitgeteilt und sagt dann den Dienern, was er euch sagt, das macht es. Und Jesus sagt zu den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser an. Ist kein Wunder, ist nichts Dramatisches, ist was ganz was Normales. Krüge werden mit Wasser angefüllt. Und dann sagt Jesus, bringt es dem Küchenchef und er soll kosten. Und der Küchenchef sagt, puh, so ein toller Wein. Warum hebt man den für den Schluss auf? Gut, ist vielleicht schon was Besonderes, ein toller Wein, aber auch das kommt öfter vor, nicht? Dass ein Weinkenner sagt, ja, das ist wirklich ein guter Tropfen. Also, eigentlich ganz normale Dinge, die da so passieren, aber die Jünger haben rückgeschlossen. Aha, Maria flüstert Jesus zu, die haben keinen Wein mehr, Jesus sagt, füllt die Krüge an mit Wasser, bringt es dem Küchenchef, der Küchenchef sagt dann, na so ein toller Wein. Das Wunder selber haben die Jünger vielleicht gar nicht gesehen. Vielleicht haben die Diener es gesehen, aha, das Wasser wird immer dunkler. Die Jünger haben wahrscheinlich nicht gesehen, die haben vielleicht nur gehört, aha, die sollen die Krüge mit Wasser anfüllen, dann der Küchenchef ist so begeistert von dem Wein und sie haben rückgeschlossen. Aha, da ist was passiert. Ich erinnere mich an etwas, was Heidi erlebt hat. Sie hatte eine ernsthafte Erkrankung und sollte operiert werden. Und dann kam jemand zu ihr ins Spital und hat für sie gebetet und sie wurde geheilt. Am nächsten Tag sollte sie operiert werden. Die wurde nochmal angeschaut, damit man genau sieht, so, was haben wir da jetzt zum Wegschneiden? Der Arzt sieht, da ist nichts da. Holt andere Ärzte. Was ist los? Ne? Ein Arzt sagt dann, ja, gebt mir den Befund, den bisherigen. Sagt, na, das muss der falsche Befund sein, gebt mir den richtigen Befund. Das stimmt ja nicht, passt ja nicht zusammen. Gebt mir den richtigen Befund. Ja, hat wirklich nicht zusammengepasst. Der Befund hat gezeigt, da muss was operiert werden. Und da war aber nichts zu operieren. Das ist geheilt worden, da ist ein Wunder geschehen. Aber dass jemand das erkennt, ist eigentlich auch ein Wunder. eine Gnade, wenn uns die Augen geöffnet werden und wir sehen die Herrlichkeit Gottes. Dieses, also ein Wunder, das geschieht objektiv am Gegenstand oder am Menschen, aber da geschieht auch etwas am Betrachter, dass er fähig ist zu erkennen, aha, da hat Gott was getan. Sie sahen seine Herrlichkeit, heißt es dann bei den Jüngern Jesu. Das Interessante ist, hier schon ganz am Beginn sehen wir, seine Jünger glaubten an ihn. Und Jesus, also der wartet mal 2 Tage und dann sagt er zu seinen Jüngern, Lazarus ist gestorben. Und ich bin froh, dass ich nicht dort war. Um euretwillen, damit ihr glaubt. Aber ist ja komisch, die Jünger haben doch schon geglaubt. Schon in Kapitel 2 nach dem ersten Wunder heißt es, seine Jünger glaubten an ihn. Und jetzt sagt Jesus, ja, ihr sollt was miterleben, damit ihr glaubt. Das weist darauf hin, Glauben ist etwas Dynamisches, das kann sich entwickeln. Da kann schon ein Glaube da sein, aber der kann noch stärker werden. Ich vergleiche das mit, ja, ich habe da ein Bild mitgebracht dafür. So eine Kletterpflanze, die spiralförmig hinaufgeht. Also das steigert sich gegenseitig. Ich glaube und im Glauben wage ich ein Gebetsanliegen und erlebe ein Wunder. Ich sehe was. Ich sehe was, das stärkt meinen Glauben, mein Glaube wird noch größer und ich wage mich noch weiter. Und so kann sich das gegenseitig steigern. Also ich glaube, es geschieht ein Wunder, ich glaube noch intensiver, es geschieht noch ein größeres Wunder und so kann das weitergehen. Also die Jünger, die haben schon geglaubt und trotzdem, sie sollten da etwas glauben, wo ihr etwas erleben, wo ihr Glaube noch stärker wird. Also, die Jünger und ihr Glaube. Da gibt es auch eine Aussage von Paulus, ich denke, die gehört auch dazu, das Maß des Glaubens. Wie Gott jedem das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Das ist Römer 12, da redet Paulus von den Charismen, also die kommen dann nachher noch, die Geistesgaben. Aber vorher sagt Paulus, so wie jeder, wie Gott jedem Einzelnen das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Ich denke da nicht an etwas, dass Gott eben ganz willkürlich, ich weiß nicht, wie Glaube gemessen wird, sagen wir mal, das Optimum ist 1 und der eine kriegt jetzt 0,3 und der andere kriegt 0,7 und so ist es halt, sondern das, was dem Einzelnen geschenkt wird an Glaubenserfahrungen, wo er sich hat von Gott führen lassen, wo er hat sich die Augen öffnen lassen, sich Mut schenken lassen, um viel von Gott zu erwarten und dann auch zu erleben, also die Glaubenserfahrungen. Das ist also nicht fixiert und da gibt es kein Weiterkommen mehr, sondern das ist was Dynamisches, das kann weitergehen. Aber wenn ich gerade wenn ich mit Charismen rechne und sie auch einsetzen will, ist es wichtig zu sehen, was habe ich an Glaubenserfahrungen. Es kann ja sein, dass du vielleicht irgendwo erlebt hast, da sind dramatische Wunder geschehen. Und dann kommst du vielleicht hierher und denkst, naja, da passiert aber nicht viel. Und bist vielleicht überheblich und denkst, naja, was ist das schon, was da ist. Aber entscheidend ist ja nicht, ob du irgendwo gelesen hast oder mitbekommen hast, dass was Dramatisches geschehen ist, sondern was hast du selber an Glaubenserfahrungen? Wo stehst du selber? Wenn du wo miterlebt hast, dass große Wunder geschehen sind, dann ist das schön und das kann ein guter Anstoß sein für dich, dass du selber Mut gewinnst. Aber dann geht es um dich. Wo stehst du? Was hast du im Glauben erfahren? Und da kann Gott dich weiterführen, sodass auch das Maß des Glaubens, das Gott dir schenkt, wachsen kann. So wie bei den Jüngern, die schon geglaubt haben und dann aber eine Totenauferweckung erlebt haben und dadurch im Glauben noch gestärkt wurden. Also, was geschieht? Jesus, trotz der Sicherheitsbedenken seiner Jünger, sagt, wir machen uns jetzt auf. Wir gehen nach Bethanien. Er kommt dorthin, die Martha erfährt das schon, aha, Jesus ist schon unterwegs, geht ihm entgegen. Und es kommt da zu einem Gespräch, vielleicht zu dem zentralen Gespräch in diesem Kapitel. Martha fängt gleich an: Herr, wärest du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Das könnte ein Vorwurf sein, aber das muss kein Vorwurf sein. Denn wenn man sich ausrechnet, Lazarus war seit 4 Tagen tot. Jesus hat 2 Tage gewartet. Wenn er nicht gewartet hätte, wäre Lazarus seit 2 Tagen tot gewesen. Aber auch schon tot. Warum das so lange gedauert hat, vielleicht war Jesus mit seinen Jüngern doch relativ weit entfernt, sodass der Bote vielleicht eine Tagesreise gebraucht hat, bis er Jesus benachrichtigen konnte. Und umgekehrt Jesus, wenn er dann nach Bethanien geht, braucht er auch eine Tagesreise. Vielleicht war es auch einfach so, dass der Bote nicht genau wusste. Aha, Jesus hat sich irgendwo versteckt. Wo genau er ist, weiß ich nicht. Der muss sich ja irgendwo erkundigen, suchen. Vielleicht hat das eine Weile gedauert. Also, es muss kein Vorwurf sein von Martha. Es ist schwierig mit den beiden Namen, Maria und Martha. Wie kann man 2 Töchter so ähnlich nennen? Müsste da mit den Eltern ein ernstes Wort reden. Okay, also, es geht um die Martha. Die Martha ging auf Jesus zu. Herr, wärst du hier gewesen, wäre mein Bruder nicht gestorben. Eigentlich ein tiefer Glaube, der sich hier ausspricht. Diese Überzeugung, wenn Jesus da ist, in der Gegenwart Jesu, hat der Tod keine Macht. Und die Martha redet dann auch weiter. Sie sagt, aber auch jetzt weiß ich, dass was immer du von Gott erbitten wirst, das wird Gott dir geben. Woran denkt sie da? Ich kann mir da eigentlich nur vorstellen, dass sie an die Auferweckung ihres Bruders gedacht hat. Denn was kann sie sonst gemeint haben? Sie redet ja von Lazarus. Der wäre nicht gestorben. Aber auch jetzt noch, obwohl er gestorben ist, was du von Gott erbittest, Gott wird dir geben. Also anscheinend hat sie hier tatsächlich an die Auferweckung gedacht. Jesus antwortet ihr, dein Bruder wird auferstehen. Und die Martha sagt drauf, ich weiß, er wird auferstehen. Dann irgendwann am bei der allgemeinen Totenauferweckung am letzten Tag. Also, sie macht wieder einen Schritt zurück. Eigenartig. Zuerst deutet sie an die Auferweckung und dann zieht sie sich zurück und naja, so am letzten Tag. Weiß ich. So auf diese allgemeine Überzeugung. Aber das ist ja etwas, was uns auch manchmal so geht. Im Gebet mit Jesus, da wagen wir uns vor. Da bemerken wir, da ist viel möglich. Wenn Jesus da ist auch ein Wunder möglich. Und auf einmal sprechen wir ein Anliegen aus, wo wir selber im nächsten Moment erschrecken und denken, na, glaube ich das wirklich, dass das passiert? So geht es eben der Martha. Nicht? Also auch jetzt noch, was du von Gott erbitten wirst. Also anscheinend hat sie die Auferweckung vor Augen und glaubt Ungeheuerliches. Und zieht sich dann wieder zurück und erschrickt vielleicht selber. Naja, okay, ja, er wird auferstehen, ich weiß eh, irgendwann einmal. Jesus sagt dann, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Also, Jesus bestreitet nicht, dass es Sterben weiterhin geben wird. Also auch wenn er stirbt. Das kommt vor. Und das ist ja auch unsere Erfahrung. Auch die, die an Jesus glauben, irgendwann sterben sie. Aber er wird leben. Das Leben, diese Verbindung mit Jesus geht weiter und es ist Leben, das uns durchträgt. Von Zeitalter zu Zeitalter, bis in alle Ewigkeit. Jesus fragt, glaubst du das? Und Martha sagt, ja, Herr, ich bin zum Glauben gekommen, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Hier haben wir das Messias-Bekenntnis der Martha. Ich bin beeindruckt von dem Glauben dieser Frau, dass sie den Mut hat im Gebet, aber dass sie dann auch sich auf das Wesentliche hinlenken lässt, nämlich, egal jetzt, was mit Lazarus genau ist, aber das Entscheidende ist ja, dass Jesus der Christus ist, der Sohn des lebendigen Gottes. Und das, was wir in ihm haben, das ist das Entscheidende. Ich habe das manchmal bedauert, wenn ich mit Menschen gesprochen habe, die nicht gläubig sind und in einem Problem drinnen stecken, das sie sehr beschäftigt hat. Gut, rede mit ihnen und wir gehen Möglichkeiten durch, Problemlösungen, aber das Problem bleibt eben noch stehen. Und wenn man dann versucht, auf was Grundlegenderes hinzukommen, eben auf die Gottesbeziehung, und dass das eben auch eine Hilfe ist, auch durch die Probleme hindurch, auch dass ich eben Sorgen an Gott abgeben kann, dann ist es manchmal so, dass der andere Mensch keinen Blick hat dafür. Er ist so eingenommen durch dieses eine Problem, dass jedes andere Thema einfach nicht dran ist. Man kann ihn nicht weiterführen. Und da finde ich das so toll bei der Martha. Die geht auf das hin. Ja, Christus, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und sie holt dann ihre Schwester Maria, vielleicht auch so abgesprochen, dass Jesus sagt, hol auch die Maria. Jedenfalls Maria macht sich dann auch auf. Und die Besucher gehen mit ihr mit. Es war damals so, ein Begräbnis hat sehr schnell stattgefunden. Also vielleicht noch am selben Tag, hat auch mit der Wärme dort zu tun, als die Verwesung eben sehr schnell beginnt. Es kamen dann Besucher, Freunde. Hier heißt es auch aus Jerusalem. Das heißt, sie scheinen einen großen Freundeskreis gehabt zu haben, diese drei Geschwister. Es kamen Besucher, die sie trösten wollten, die Maria und die Martha. Und die bleiben dann eine Woche dort, für die Totenklage und auch für das Trösten. Und in dem Fall, Maria steht schnell auf. Die Besucher denken, aha, sie geht zum Grab. Na gut, da gehen wir mit. Wir wollen sie ja unterstützen in ihrer Trauer. Aber Maria geht auf Jesus zu und sagt dann zuerst einmal das Gleiche, was auch Martha gesagt hat. Sie fällt ihm zu Füßen und sagt, Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Das heißt dann, dass Jesus selbst sehr stark erschüttert war. Es werden hier Emotionen sichtbar. Jedenfalls, Jesus fragt dann, wo habt ihr ihn hingelegt? Das heißt, komm und sieh, sie gehen hin zum Grab. Und das schauen wir uns jetzt auch noch an. Hier sehen wir Jesus im Gespräch mit der Martha. Jesus sagt, heb den Stein weg. Also das war scheinbar kein Stein, der gerollt wurde. Die Gräber waren damals oft in einer Höhle drinnen. Manchmal gab es so ein Felsengrab und ein Stein wurde davor gerollt oder in dem Fall gehoben. Heb den Stein weg. Und die Martha, die vorhin schon so im Gespräch mit Jesus anscheinend an Auferweckung dachte, schreckt davor zurück. Was lauert da dahinter, hinter dem Stein? Schon ein starker Verwesungsgeruch. Also die Macht des Todes, die hier geballt herauskommen wird. Damit wollte Martha nicht konfrontiert werden. Jesus sagt dann, ich habe dir doch gesagt, wenn du glaubst, dann wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Also wieder Herrlichkeit Gottes. Was wir hier sehen bei Martha, der Unterschied, ob ich auf das Problem hinschaue, natürlich, wenn ich auf den Tod hinschaue, auf den Verwesungsgeruch, dann bin ich entmutigt, dann schrecke ich zurück. Oder schaue ich auf Jesus hin? Das ist auch für uns die Frage, auch in unserem Gebet. Wenn ich auf das Problem hinschaue, kann ich sehr schnell entmutigt werden. Oder schaue ich auf Jesus hin, bei dem das Leben ist. Wir haben ja so ein ähnliches Beispiel auch in den Evangelien, als Petrus auf dem Wasser auf Jesus zugeht. Also, es gibt einen Sturm, die Anhänger Jesu haben Angst im Boot und sehen dann Jesus auf das Boot zukommen. Jesus geht auf dem Wasser. Und Petrus hat diesen erstaunlichen Glauben. Er denkt sich, ja, Jesus kann das, aber wenn Jesus das will, dann kann doch ich das auch. Ein enormer Schritt. Und er macht den Schritt aus dem Boot und schaut auf Jesus. Tatsächlich, er kann auf dem Wasser gehen. Und dann sieht er den Wind und sieht die Wellen und er beginnt zu sinken. Also, sobald wir dann auf die Probleme hinschauen, dann gehen wir unter. Hier geht es eben darum, weiter den Blick auf Jesus zu halten. Gut, der Stein wird wirklich weggehoben und Jesus betet dann. Er hebt die Augen zum Himmel, also er macht deutlich, er schaut jetzt nach oben, er schaut zu Gott, nicht auf den Tod, nicht auf das Grab. Und Jesus betet, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Also Das Gebet Jesu war wohl schon früher, wo er die Sicherheit bekommen hat, Gott will hier eine Auferweckung wirken. Ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich wusste aber, dass du mich immer erhörst. Aber wegen der Menschen, die herumstehen, habe ich das gesagt, damit auch sie glauben, dass du mich gesandt hast. Die Menschen, die das jetzt beobachten, die sollen nicht denken, boah, ist ein toller Mann, was der alles kann, sondern es soll ihnen bewusst sein, da ist jemand im Auftrag Gottes. Das macht er, weil Gott die Vollmacht gibt dazu. Und Jesus ruft, Lazarus, komm heraus. Und dann eigentlich, ja, ein Wunder, Lazarus wird lebendig, und noch ein Wunder, Lazarus, weiß nicht wie, schwebt heraus, er war ja umwickelt, Hände und Füße. Jesus muss dann sagen, macht ihn frei, damit er sich mal bewegen kann, damit er gehen kann. Und auch der Kopf umwickelt mit einem Schweißtuch, hat also auch nichts gesehen, konnte eigentlich auch schwer gehen von daher, weil er gar nicht sieht, wo er hingeht. Und dann heißt es, viele glaubten an ihn. Der Glaube, etwas Dynamisches, das ist nichts Fixes. Manchmal lesen wir gerade auch bei Johannes, Menschen glauben an ihn, und dann muss ich aber erst klären, worin besteht dieser Glaube genau. Viele glaubten an ihn. Wie ging es dann weiter mit diesen Menschen? Auch wieder eine Frage an uns. Du glaubst an ihn, wenn du glaubst an ihn, was bedeutet das? Lässt du dich von Gott weiterführen? Bleibst du treu? Hältst du fest? Trotz manchem, was du nicht verstehst? So wie Lazarus stirbt, Gott hat nicht eingegriffen. Eine Erfahrung, die wir auch oft machen. Wir stehen in Problemen drinnen, Gott lässt es zu, wir beten, er tut nichts oder nicht gleich etwas. Wie geht es uns weiter mit unserem Glauben? Lassen wir uns weiterführen. Lassen wir uns weiterführen und dann die Herrlichkeit Gottes sehen. Und die Augen öffnen auch dafür, Gott möchte etwas tun und wir dürfen dabei sein. Wir dürfen es miterleben, wir dürfen da mit Gott zusammenarbeiten, dass er aufgrund unseres Gebetes Wunder tut. Ich möchte noch beten. Herr, du siehst uns, auch die Situation von jedem Einzelnen von uns, in welcher Situation wir sind, was uns bedrückt und was uns beunruhigt, wo wir gerne deine Hilfe haben möchten, auch unsere Beziehung zu dir, wie sie sich entwickelt und wie es vielleicht auch ein Auf und Ab ist. Herr, du siehst jeden Einzelnen von uns und du möchtest es uns schenken, dass wir